Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Female Success. Ich bin Marie-Therese Thiel und habe über 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft, darunter auch als CEO und als Vorstandsmitglied. Heute engagiere ich mich als Beraterin für die Vernetzung von Frauen in der Wirtschaft und berate Unternehmen, wie sie Frauen besser fördern können. Ein wichtiges Thema. Mein heutiger Punkt ist eine ganz grundsätzliche Herausforderung, vor der viele Unternehmen stehen. Wie können sie so attraktiv werden, dass sich bei Ausschreibungen Frauen überhaupt bewerben wollen? Wie werden Unternehmen attraktiv für Bewerberinnen? Viele Unternehmen stellen sich diese Frage, warum sie so wenige weibliche Bewerberinnen für ihre ausgeschriebenen Stellen anziehen. Und das unabhängig vom Level der ausgeschriebenen Position. Woran liegt das? Die Antwort ist oft vielschichtig und liegt nicht nur in grundsätzlichen Strukturen, sondern etwa auch im Auftritt des Unternehmens, sowohl intern als auch extern. Ist das Unternehmen wirklich ein attraktiver Arbeitgeber für Frauen? Um das zu untersuchen, lohnt sich ein Blick auf das Employer Branding und die Kommunikation des Unternehmens. Um dieses Thema zu besprechen, freue ich mich, wieder live neugeboren an meiner Seite zu haben, der mich durch diese Folge begleiten wird. Live ist Kommunikations- und Strategieberater und unterstützt Führungskräfte bei ihrer persönlichen Kommunikation. Herzlich willkommen, Live.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit dabei sein darf, Marie-Therese. Das macht großen Spaß. Es ist ja ein ganz anderes Thema als über das, was ich sonst spreche. Von daher vielen Dank, dass ich da dabei sein darf.
Ja, gern. Wir haben immer so wundervolle Gespräche miteinander.
Ja, absolut. Und ich finde, das ist auch wirklich sehr bereichernd, weil das auch tatsächlich das, was ich sonst in meinem Alltag mache, gerade nochmal unglaublich ergänzt, weil diese Perspektiven, die wir hier in diesen Gesprächen im Podcast haben, die hatte ich ja bisher, ja, so als Mann bisher nicht. Und von daher, ich freue mich auf diese Episode und ich glaube tatsächlich, dass diese Frage, wie kann man ein attraktiver Arbeitgeber auch für Frauen werden, wirklich eine spannende ist. Also ich habe unter meinen Klienten tatsächlich mehrere, bei denen ich das auch schon selber mitbekommen habe, dass diese Frage aufgeworfen ist. Von daher bin ich sehr gespannt, was du alles erzählst. Und ich würde gern mit einer etwas provokativen Frage trotzdem anfangen. Jetzt sagst du, wie kann ein Unternehmen attraktiv für Frauen werden? Gibt es da Unterschiede? Also gibt es Unterschiede von einem Unternehmen, was attraktiv für Frauen ist und einem Unternehmen, was attraktiv für Männer ist? Gibt es da Unterschiede zwischen den Attraktivitätsarten?
Ja, davon bin ich ganz fest überzeugt. Und insbesondere in der heutigen Zeit, wo eben Unternehmen um Mitarbeiter, qualifizierte Führungskräfte buhlen. Frauen begucken sich ein Unternehmen unterschiedlich, gehen da unterschiedlich ran, haben oft auch ein sehr feines Gespür dafür, sind sie in diesem Unternehmen wirklich willkommen. Männer gehen vielleicht mehr auf harte Fakten oder auf die Bezahlung und die Position, die sie bekommen. Bei Frauen ist es oft auch, welchen Sinn macht die Aufgabe und passt es zu ihren persönlichen Vorstellungen ihres Berufslebens?
Das finde ich sehr spannend. Das ist ja auch ein Thema, was gerade grundsätzlich mehr wird. Also gerade in den jüngeren Generationen, die ja immer stärker den Sinn hinterfragen. Okay, ich nehme das mal so hin, dass es diesen Unterschied gibt. Ich würde, bevor wir vielleicht tatsächlich auf sowas wie Branding, Außenauftritt, Wirkung kommen, eine zweite Anfangsfrage stellen, damit wir mal so die Grundlagen haben. Gibt es vielleicht auch harte Faktoren, die ein Unternehmen gerade für Frauen attraktiv oder unattraktiv machen? Also unabhängig von Wirkung, von Marke, von Auftritt?
Ja, ganz bestimmt. Also zu mir hat mal eine Kollegin gesagt, die CFO eines bedeutenden deutschen Konzerns ist, was man nicht messen kann, existiert auch nicht. Also ich glaube, dass Frauen schon mal ganz klar hingucken, wie transparent beispielsweise das Unternehmen kommuniziert, wie viele Frauen beschäftigen sie überhaupt, wie viele Frauen haben sie auf welcher Ebene. Und heute gibt es ja diese Zahlen zu finden, wenn ein Nachhaltigkeitsbericht über das Unternehmen in dem Unternehmen zu erstellen ist, gibt es dort auch eine Sparte, die heißt gleichberechtigte Teilhabe und so weiter und so fort. Und dort findet man diese ganz harten Faktoren. Und dort wird auch ganz klar gesagt, was eben das Unternehmen tut in seiner Neudeutsch Corporate Social Responsibility. Und dazu gehören ja auch das Engagement für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Tätigkeiten für die Gesellschaft, was tut das Unternehmen für die Gesellschaft, aber auch so Zahlen wie Diversity-Zahlen. Und Diversity ist ja nicht nur Frau-Mann, ist auch Alter, ist auch Herkunft. Also wie transparent ist das Unternehmen? Und das wäre auch mein Tipp an Frauen, die Arbeitgeber beurteilen. Guckt mal, was veröffentlicht das Unternehmen zu diesen Zahlen. Findet man im Geschäftsbericht, jedes Unternehmen hat einen Geschäftsbericht, die großen Unternehmen veröffentlichen den auch. Und in dem Geschäftsbericht ist auch ein Kapitel Nachhaltigkeitsbericht. Manchmal gibt es sogar einen extra Nachhaltigkeitsbericht. Also wenn man da ein bisschen forscht, auf der Webseite der Unternehmen findet man diese Quellen. Und das empfehle ich jeder Kollegin, die ihren Arbeitgeber mal so abcheckt.
Das könnte aber natürlich auch für manche Unternehmen zu einem echten Problem führen, weil dann ist natürlich irgendwann das Problem da, wie fange ich eigentlich an? Weil wenn ich jetzt vielleicht ein Unternehmen bin, was bislang tatsächlich da große Defizite hat, dann bin ich damit ja auch, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, per se schon mal uninteressant für Frauen, weil die gucken und sehen, okay, da sind auf bestimmten Führungsebenen vielleicht keine Kolleginnen dann zu finden, da möchte ich eigentlich nicht hin. Dann aber erstmal so die ersten Vertreterinnen zu finden, wird wahrscheinlich dann schwer.
Ja, aber beispielsweise könnte solch ein Unternehmen mit Verbänden, Frauenverbänden, zusammenarbeiten, im technischen Bereich zum Beispiel ein Unternehmen könnte ein Event für so ein Unternehmen, einen Verband ausrichten. Es gibt zig digitalen Netzwerke, wo sich gerade Frauen auch engagieren. Beim Verband Deutscher Unternehmerinnen haben wir die MINT-Kommission. Ein Unternehmen könnte den jährlichen MINT-Summit ausrichten oder eine Veranstaltung dieser Art. Das wäre dann auch ein Punkt, den man kommunizieren kann, den man auch in solche Berichterstattungen schreiben kann. Mal ein ganz praktisches Beispiel.
Ja, da sind wir ja schon letztlich beim Employer Branding, aber natürlich auch bei der Frage, wie findet man Bewerberinnen? Da haben wir ja vor kurzem erst eine Episode veröffentlicht. Da würde ich nochmal empfehlen, einfach reinzuhören. So, du hast letztlich damit jetzt gerade Employer Branding als einen sehr, sehr wichtigen Faktor ja indirekt erwähnt. Und deshalb frage ich einfach mal, was sagst du aus deiner Erfahrung, was sollten Unternehmen bei ihrem Auftritt, egal jetzt ob intern oder extern, besonders beachten, um attraktiver für Frauen zu werden?
Also sie sollten auf jeden Fall die Macht der Bilder nicht unterschätzen.
Okay.
Ja, ich nehme ein Beispiel aus meinem Berufsleben. Ich war ja Chef eines Energieversorgungsunternehmens. Und es kommt nicht ganz so gut, wenn auf der Webseite Männer die Strommasten hochklettern, wenn ich dafür werbe, eben auch Frauen in technische Berufe zu bekommen. Ja, da kann man ganz andere Bilder finden, die nicht weniger Kompetenz und Verlässlichkeit ausdrücken, aber die Frauen mehr ansprechen. Und was ich ganz wichtig finde und das beobachte ich auch in den sozialen Netzwerken. Wie geht ein Chef mit den weiblichen Kollegen um? Also ein CEO eines Unternehmens, hat er Bilder, wo er sich mit Kolleginnen abbilden lässt? Welche Kommentare gibt er ab oder lässt er abgeben für Posts der Kolleginnen? Wie wertschätzend ist das? Da gibt es große Unterschiede. Und wenn man mal mit solchem Auge die sozialen Medien anguckt, dann findet man die Unterschiede auch.
Ich habe jetzt gerade bei, also diese Wertschätzung, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde gern tatsächlich, weil das einfach gerade in meinen Kopf sich reingebrannt hat, als du gesagt hast, Bilder. Du hast das jetzt ja von der Seite beschrieben, dass Unternehmen eben nicht nur letztlich Männer zeigen sollen, sondern auch zeigen sollen, dass eben auch Frauen in diesen Berufen erfolgreich sein können. Ne? Also wenn das eben nicht nur männliche Mitarbeiter sind, die dort dann eben arbeiten, sondern auch Frauen auf den Bildern. Ich würde gerne noch ehrlich gesagt da noch mal mehr den Zeigefinger erheben wollen und sagen, mir begegnen erschreckend häufig immer noch Unternehmen, die dann tatsächlich das genaue Gegenteil tun. Und wenn Frauen abgebildet werden, die dann in einer Form abgebildet werden, wo es mich echt gruselt, die dann zutiefst sexistisch sind. Und das, also gerade bei technischen Unternehmen. Und ich vermute mal, das ist ja wahrscheinlich dann die komplette Red Flag für eine Frau, die sich bewerben möchte. Oder was sagst du?
Ja, genau das meine ich. Meine, nicht umsonst sagt man, ja, Bilder sprechen eine Sprache. Und man sieht daraus, wie die Männer mit den Frauen umgehen. Ja. Und insbesondere als Frau hat man da einen sehr feinen Sensus für, dass man das daraus entnehmen kann. Wir sollten vielleicht noch mal weg von den Bildern kommen, auch wiederum zu ganz klaren und harten Fakten. Unternehmen sind sehr oft auf Konferenzen vertreten. Und in der Regel geht das der Hierarchie nach, wer dort hingeschickt wird, um das Unternehmen zu repräsentieren. Das muss aber ja nicht so sein. Oftmals sind auch in den nicht ganz so hohen Hierarchien Kolleginnen vertreten, die durchaus die Kompetenz haben, dort aufzutreten. Und wenn die Kolleginnen sich da vielleicht erst etwas scheuen, dann sollte Unternehmen da rein investieren, ihnen Hilfestellung zu geben, dass sie das sich zutrauen und dass sie das tun. Und wer einmal so etwas erfolgreich absolviert hat, nach meiner Erfahrung, sagt, ach, kann ich ja, mache ich gerne. Mhm. Genauso, man hat ja Treffen mit Geschäftspartnern und das heißt, Kunden besuchen das Unternehmen. Und auch dort sollte man auch mal Kolleginnen zu Wort kommen lassen, die das Produkt präsentieren, was man verkaufen will und die eben nicht nur in der Rolle da sind, für den Kaffee im Konferenzraum zu sorgen. Wobei ja, ich jetzt mal sage, Respekt vor den Kolleginnen, die das auch immer noch so nebenbei mitmachen, ja, weil die meistens die gute Seele in dem ganzen Büro sind und alles am Laufen halten. Aber dennoch wäre es schön, wenn ein Unternehmen darauf achtet, sich gemischt zu repräsentieren.
Mhm. Ja, vor allem, weil man ja auch nie weiß, wann vielleicht in einem dieser Meetings dann mal eine potenzielle neue Mitarbeiterin vielleicht dabei ist. Ich meine, auch ein Kunde, ein Partner, den man einlädt, kann ja tatsächlich vielleicht irgendwann auch mal da jemand dabei sein, die dann vielleicht danach sagt, hey, bei dem Unternehmen möchte ich arbeiten. Oder aber sich denkt, um Gottes Willen, da will ich niemals arbeiten. Ja. Aber mit den Konferenzen, da fällt mir gerade tatsächlich eine Anekdote ein, die ich kurz erzählen mag. Ich war im Frühjahr diesen Jahres auf der OMR in Hamburg. Das ist irgendeine der weltgrößten Digitalmessen, wo sie auch immer ihren Rang hat. Da gibt es viele, das nennt sich Masterclasses, das ist dann, da kaufen sich Unternehmen dann Panels, schicken ihre Mitarbeiter und stellen dann ein Thema vor. Und da war ich bei einem zu Gast, wo tatsächlich dann drei Herren vorne saßen und sie hatten auch eine Kollegin dabei und die war dann dafür da, den Herren auf der Bühne Material anzureichen, dann zum Publikum zu gehen und die Materialien zu verteilen, die Flyer zu verteilen. Und ja, ich glaube, das Bild, was da abgegeben worden ist, hat wahrscheinlich im Publikum nicht dazu geführt, dass sich anwesende Kolleginnen gesagt haben, hey, da möchte ich gerne arbeiten.
Ja, das ist so. Und auch umgekehrt, es gibt ja Organisatoren, die solche Panels staffen und ja. Entwerfen, wen sie dort als Panelistin haben. Ich bin ja sehr stark als Moderatorin auch tätig in meinem Wirtschaftsnetzwerk. Und ich habe mir zur Regel gemacht, dass ich kein Panel mehr moderiere, wo nicht mindestens eine weibliche Stimme dabei ist. Am besten, der Parität ist nicht immer möglich, aber am besten, besser sind zwei als eine. So, und als Moderatorin kann man natürlich sehr wohl dafür sorgen, dass die Kolleginnen nicht untergehen, ja. Und das habe ich schon in der Hand. Und das würde ich auch, wäre mein Appell an alle diejenigen, die solche Konferenzen unterstützen oder sponsorieren, dass, wenn sie ein Panel sponsoren, dass sie wirklich darauf achten, auch wieder bin ich bei den Unternehmen, dass sie darauf achten, dass das Panel mit beiden Geschlechtern besetzt ist.
Ja, weil am Ende ein reines Männerpanel auch auf den Sponsor auswirkt und den wieder in einem bestimmten Licht dann darstellt. Ja. Ich übrigens habe für mich auch die Policy, wenn ich eingeladen werde auf ein Panel und ich stelle irgendwann fest, da das ist ein reiner Jungsclub, dann sage ich ab. Oder bitte vorher noch mal drum, dass sie was tun. Aber im Zweifel sage ich ab. Hat auch schon zu Unmut geführt. Aber das ist halt dann so.
So, und das sind alles jetzt keine alleinigen Heilmittel. Aber steht der Tropfen, höhlt den Stein. An allen Ecken und Enden muss das getriggert werden.
Mhm. Wir haben jetzt ein paar Sachen. Wir haben jetzt einmal, dass natürlich Unternehmen darauf schauen müssen, dass sie sehr stark und sehr offen und transparent nach außen kommunizieren, wo überall auch Frauen Verantwortung tragen und mitarbeiten, dass das sichtbar wird. Wir haben, dass Unternehmen darauf achten müssen, wie sie sich nach draußen repräsentieren, dass sie da sehr stark aufpassen müssen, dass sie ein wertschätzendes Bild von Kolleginnen zeichnen und unter keinen Umständen eines, was vielleicht sogar noch aus dem letzten Jahrhundert eigentlich ist und auch Frauen auf keinen Fall unsichtbar lassen sollen. Und wir hatten am Anfang schon so ein paar harte Fakten. Vielleicht würde ich da noch einmal drauf zurückkommen wollen. Wie wichtig ist tatsächlich so etwas wie Familienfreundlichkeit, wie flexible Arbeitsbedingungen für die Attraktivität eines Unternehmens, wenn es um Frauen als Bewerber geht?
Also wenn es darum geht, Frauen in normalen Fachbereichen einzusetzen und Mitarbeiterinnen zu suchen, die normalen Fachaufgaben erfüllen, glaube ich, ist das sehr wichtig, dass dort ein Angebot gemacht wird, was aber vielleicht für Männer genauso wichtig ist wie für Frauen. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich in eine höhere Führungsposition komme, dann hat man normalerweise die Vereinbarkeit mit der Familie gemanagt oder geregelt. Mhm. Und mein Anliegen liegt ja darin, Frauen für Führungspositionen zu finden. Und die Führungsposition fängt an bei der Abteilungsleiterin, bei der Bereichsleiterin bis hin zum Vorstand. Dort an der Stelle, glaube ich, ist das nicht mehr so ein großes Thema.
Ich habe tatsächlich mit so einem ganz leicht provokativen Hintergrund gefragt, weil ich nämlich den Eindruck habe, dass, also ich fand es gut, dass du sofort gesagt hast, ja, das ist doch aber eigentlich auch für Männer interessant, weil ich nämlich gerade den Eindruck habe, dass dieses Familienfreundlichkeit, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsbedingungen, dass damit wieder so ein Bild aufgebaut wird, als ob Frauen vielleicht gar nicht in der Lage wären, unter normalen Bedingungen in Anführungsstrichen so viel zu leisten wie die männlichen Kollegen und jetzt müsste man da extra Bedingungen machen. Und ich finde das immer ein sehr fatales Bild, was da entsteht. Was aber erschreckenderweise auch von vielen Frauen in Führungspositionen tatsächlich gezeichnet wird. Also das fällt mir auch immer wieder auf. Also von daher fand ich das Statement jetzt sehr, sehr klar und sehr gut.
Ja, ich denke, dass die gesellschaftlichen Anforderungen an Arbeitsplätze oder an die Berufswelt sich ja generell ändern. Mhm. Und dass Paare sehr viel mehr partnerschaftlich unterwegs sind. Also es ist ja eigentlich nicht mehr die Realität die überwiegende Realität, dass Mann Karriere macht und Frau hält ihm den Rücken frei. Ja, das gibt es. Und das ist ja, wenn das bewusst entschieden ist, wenn man sich bewusst dafür entschieden hat, finde ich das auch völlig legitim. Das sind Lebensbilder, die sollten wir nicht verurteilen. So, aber es gibt ja sehr viele junge Paare, die einen Weg gehen möchten, wirklich partnerschaftlich auf Augenhöhe, wo sie sich teilen, Beruf und Familie. Und dann gibt es eben ganz unterschiedliche Phasen, wo mal die Familie wichtiger ist oder mal der Beruf. Und das, glaube ich, wird von Männern wie Frauen gesehen. Aber man sollte auch nicht es zu blauäugig sehen, wer wirklich eine Führungsposition erreichen will, ja, ist Führung 7 Tage die Woche, 24 Stunden.
Das ist, finde ich, ein schönes Thema, aber das müssen wir, glaube ich, irgendwann nochmal diskutieren, weil
das können
das
wir
ist,
noch mal, ja.
Das ist so erholsam, ja, dass da mal jemand das ausspricht und entgegen der vielen Dinge auf LinkedIn, wo immer so dargestellt wird, als ob man auch nebenbei führen könnte. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hätte ganz zum Schluss noch selber einen kleinen Rat, so aus meiner Perspektive als Kommunikationsberater. Mir fällt immer wieder auf, dass Unternehmen in ihrer Außendarstellung versuchen, immer nur positiv zu sein. Und wenn ich dann mal versuche, mit Führungskräften darauf hinzuwirken, dass sie sehr selbstkritisch offen ansprechen, dass sie bisher eben noch nicht attraktiv genug waren und dass sie es bisher nicht geschafft haben, Frauen anzusprechen, dann sagen die, oh Gottes Willen, das können wir unter keinen Umständen machen. In den Fällen, wo wir das aber gemacht haben, wo Führungskräfte sich sehr selbstkritisch geäußert haben und gesagt haben, hey, ich sehe, wir hatten hier Defizite, wir haben sie sogar heute noch, aber ich habe es erkannt, ich arbeite daran. Das hat eine so unglaubliche Resonanz gegeben, weil ich mal vermute, dass viele Frauen sowieso wissen, dass es eigentlich überall noch Defizite gibt, aber diejenigen, die sie erkennen, wahrscheinlich dann deutlich besser sind als diejenigen, die so tun, als ob alles gut wäre.
Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du ansprichst live. Also ich würde mir wünschen, dass es derartige Unternehmensleitungen gibt, die das offen ansprechen und vielleicht dann auch sagen, dass sie sich gefragt haben, was zu tun ist und dann vielleicht auch ein paar Beispiele nehmen, die wir jetzt gerade ja auch als Empfehlungen angesprochen haben, dass sie damit gestartet sind und jetzt schauen, wie sie auf dem Weg weitergehen können. Ich glaube, das ist sehr vielversprechend, wenn jemand so selbstkritisch oder sich mal so den Spiegel vorhält. Und das wird ganz sicherlich von den Kolleginnen oder überhaupt auch von der Außenwelt gutiert.
Absolut. Marie-Therese, vielen Dank. Ich glaube, das war auch ein schöner Schlussgedanke noch. Vielen Dank für deine klaren Einsichten, für die praktischen Tipps, die ja jetzt wirklich aus vielen verschiedenen Bereichen kamen. Ich glaube, es ist sehr, sehr offensichtlich geworden, dass Unternehmen durch bewusste, durch gezielte Maßnahmen nicht nur attraktiver werden können, auch für Frauen als Bewerberinnen, sondern eben auch langfristig profitieren, weil sie damit eine deutlich vielfältigere, inklusivere und in meinen Augen erfolgreichere Unternehmenskultur fördern. Und für die Unternehmen da draußen würde ich sagen, bedeutet das, Employer Branding ist gerade in diesem Bereich eben kein reines Marketingthema, sondern eine echte strategische Aufgabe. Und auch da mein Rat, das ist eine Aufgabe, die die Führungsspitze übernehmen muss, gebt das nicht ab an nur irgendwelche HR-Abteilungen oder die Corporate Communications. Das müsst ihr selber tun. Wir hoffen, dass ihr, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, heute wieder einige wertvolle Impulse bekommen habt, dass ihr was mitnehmen konntet. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast, teilt ihn gern in eurem Netzwerk und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Female Success. Tschüss und bis bald.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und auch von mir. Tschüss.